Ich freue mich, heute Morgen in eurer Mitte zu sein. Und es ist doch ein besonderes Vorrecht, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, dass wir gemeinsam Gottes Wort betrachten dürfen. Und ich möchte euch auch im Namen unserer Gemeinde aus Eppingen herzlich grüßen. Und heute Morgen hat mir mein Vater auch noch mal geschrieben, ich soll besondere Grüße auch ausrichten von uns aus und von ihm. Und es ist, wie ich schon sagte, ein Vorrecht, dass wir verbunden sein dürfen, dass wir füreinander beten dürfen, dass Gott uns segnet an diesem Ort und auch dort an unserem Ort, aber auch, wie wir gebeten haben, überall, wo sein Wort verkündigt wird. Das Ziel ist ja, dass wir durch diese Gottesdienste Gott näher kommen und seine Gemeinde zubereitet wird, dass sie bereit ist, auch ihm zu begegnen. Ich möchte heute auf das Gleichnis eingehen, das wir in der Einleitung gelesen haben, und lese uns einfach nochmal den ersten Vers im Matthäus Evangelium Kapitel 25, Vers 1. Dann wird das Himmelreich gleich sein 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. Das Gleichnis zeigt uns hier die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Jesu, die auf Jesus wartet. Und ich denke, dieses Gleichnis ist uns gut bekannt und auch die Symbole darin gut bekannt. Wir wissen, dass das Himmelreich, was Jesus hier anspricht, das Reich Gottes ist, nämlich die Herrschaft Gottes, die Gott schon jetzt auf Erden ausübt, unter denen, die Jesus im Glauben angenommen haben. Die 10 Jungfrauen, die da ausgingen, dem Bräutigam entgegen, die stellen die Gemeinde dar, ja, sind das Symbol für die Gemeinde. Und der Bräutigam kann nur Jesus sein, auf den die Gemeinde wartet. Und wir stellen fest in diesem Gleichnis, wir haben es ja gelesen in der Einleitung, dass alle Frauen, die da waren, eine Lampe hatten. Bei jeder Frau brannte die Lampe auch. Also sie hatte das Licht, hatten das Licht. Und das bedeutet, dass sowohl die klugen als auch die törichten Jungfrauen zur Gemeinde gehörten. Beide gehörten zur Gemeinde. Alle verbreiteten ein gewisses Licht und alle warteten auf den Bräutigam. Und das heißt für uns, sie waren alle Christen, sie waren alle Nachfolger Jesu. Sie haben sich alle einmal vorgenommen, Jesus nachzufolgen. Sie haben ihn im Glauben angenommen. Der Unterschied bestand nur darin, dass die Klugen zusätzliches Öl mitnahmen und die Törichten nicht. Und wir wissen, durch dieses Gleichnis will uns Jesus eine ernste Botschaft vermitteln. Nämlich die Botschaft, dass wir dazugehören können, dass wir den Namen tragen können, dass wir eine gewisse Zeit lang auch das Licht verbreiten können, leuchten können, aber am Ende doch vor einer verschlossenen Tür stehen. Das ist das Tragische an diesem Gleichnis. Das ist möglich. Den Törichten fehlte am Ende das Öl und das war das Entscheidende. Ihnen fehlte das Öl. Wisst ihr, wenn das Öl zur Mangelware wird, dann spricht man in der Weltwirtschaft von einer Ölkrise. Ich zitiere, als Ölkrise bezeichnet man im Allgemeinen Phasen starker Ölpreisanstiege, die gravierende gesamtwirtschaftliche Auswirkungen haben. Also es sind Phasen, in denen das Öl besonders teuer wird, und das hat Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft. Ich habe dann ein bisschen nachgeschaut, was für Ölkrisen es dann so gab. Und die erste und folgenreichste Ölpreiskrise wurde im Herbst 1973 anlässlich des Yom Kippur-Krieges ausgelöst. Das war ein Krieg zwischen Israel auf der einen Seite und Ägypten und Syrien auf der anderen Seite. Und Yom Kippur ist ein jüdischer Feiertag, und an diesem Feiertag wurde Israel von Ägypten und von Syrien angegriffen. Deswegen wurde der Krieg als Yom Kippur-Krieg benannt. Und damals war es so, dass die Organisation der arabischen erdölexportierenden Staaten, zu welchen der Irak gehörte, Saudi-Arabien, Ägypten, Syrien und weitere Länder, sie drosselten dann in dieser Zeit bewusst die Ölfördermenge um 5%, um die westlichen Länder unter Druck zu setzen, weil sie Israel unterstützt haben. So, und dadurch stieg der Ölpreis sofort um ca. 70%. Und im Laufe der Zeit des weiteren Jahresverlaufs stieg der Ölpreis weiter an, so dass er sich noch einmal mehr als verdoppelte. Und das hat die modernen Industriestaaten sehr stark betroffen und sehr stark belastet, weil Erdöl der wichtigste Rohstoff war zur Erzeugung von Treibstoffen und auch für die chemische Industrie. Zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland wurde als direkte Reaktion auf diese Krise sofort ein Gesetz erlassen, so wie es man bei uns halt tut, ne? Dieses Gesetz hieß das Energiesicherungsgesetz, und auf dessen Grundlage wurde ein allgemeines Fahrverbot an 4 Sonntagen auferlegt. Also man durfte am Sonntag wirklich kein Auto mehr fahren. 4 Sonntage aufeinanderfolgend. Und zusätzlich wurde eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingeführt. Auf Autobahnen durfte man nur noch 100 km/h fahren und sonst nur noch 80. So, das war so die erste Reaktion darauf, um Energie zu sparen. Aber wie man sich denken kann, war der Spareffekt dadurch tatsächlich nur gering. Und im Jahr 1974 musste die Bundesrepublik für ihre Ölimporte rund 17 Milliarden D-Mark mehr bezahlen als im Jahr zuvor. Und das verstärkte die Wirtschaftskrise und führte dann zu einem deutlichen Anstieg von Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Sozialausgaben und Insolvenzen von Unternehmen. Warum erzähle ich euch das? Um zu zeigen, welche Auswirkungen es hat, wenn das Öl knapp wird. Es hat Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft und es hat Auswirkungen auf das Leben einzelner Personen und auf einzelne Unternehmen, die dann pleite gehen. Solche Folgen, wenn das Öl knapp wird. Und unser Bibeltext, den wir heute haben, sagt uns, dass es eine Ölkrise nicht nur in der Wirtschaft gibt, sondern auch im Glaubensleben. Die 5 törichten Jungfrauen, sie sind in eine Ölkrise hineingekommen. Denen fehlte am Ende Öl. Und so sind sie in diese Krise hineingekommen. Und in dieser Gefahr steht jeder Christ, der aufrichtig versucht, Gott zu dienen und Jesus zu folgen. Und deswegen habe ich das Thema auch heute so überschrieben: die Ölkrise im Glauben. Die Ölkrise im Glauben. Wisst ihr, Öl war schon zu allen Zeiten wichtig. Ist ein sehr, sehr wichtiger Rohstoff. Heute ist das Öl einer der wichtigsten Rohstoffe. Es wird verarbeitet, das Erdöl speziell. Es wird verarbeitet und in sehr vielen Bereichen eingesetzt. Ja, wir wissen vor allem als Treibstoff, als Benzin oder Diesel für Flugzeuge, Autos und Schiffe und so weiter. Durch die Umweltdebatte gerät das Ganze so ein bisschen zurzeit in Verruf, aber wir wissen dennoch, dass ohne diesen Rohstoff wir alle auf einmal sehr schlecht dran wären bezüglich unserer Mobilität. Es wird auch eingesetzt als Heizöl, nach wie vor als Kerosin, als Schmieröl. In der chemischen Industrie braucht man Öl, um Farben und Lacke herzustellen, um Arzneimittel herzustellen, um Wasch- und Reinigungsmittel herzustellen und so weiter. Überall braucht man Erdöl. In der biblischen Zeit hatte das Erdöl keine so große Bedeutung. Dafür aber pflanzliches Öl. Es wurde aus dem Ölbaum gewonnen, also aus dem Olivenbaum, von den Oliven. Die besten Früchte, die besten Oliven wurden genommen und in einer Kelle zertreten oder in einer Ölmühle zerquetscht und daraus wurde dann Olivenöl gewonnen. Oliven und Olivenöl gehörten zu den wichtigsten Nahrungsmitteln damaliger Zeit. Oliven wurden frisch oder eingelegt gegessen. Das Olivenöl wurde dann als Butter oder zum Backen verwendet. Und das Öl hatte auch weitere Verwendung. Zum Beispiel wurde es in Salben oder für Salben benutzt. Es wurde in der damaligen Medizin benutzt. Es wurde auch als Brennstoff benutzt, wie wir aus unserem Gleichnis kennengelernt haben. Da war das Öl das Brennstoff und es war also ein wichtiger Handelsartikel damals. Und das Öl diente auch zum Beispiel zur Salbung von den Hohenpriestern oder Königen. Auch dafür wurde wieder Öl genommen. Also das Öl war zu allen Zeiten wichtig, damals wie heute. Und weil das Öl so wichtig ist, nimmt Jesus es als Symbol für das geistliche Leben? Ich glaube genau deswegen. Weil damals war das Öl schon so wichtig und war jedem klar, ohne Öl fehlt uns etwas ganz Entscheidendes. Und Jesus nimmt es als Symbol für das geistliche Leben und zeigt, dass das geistliche Öl auch von besonderer Bedeutung und Wichtigkeit ist in unserem Glaubensleben. Jeder, der ihm nachfolgen will, braucht Öl, damit seine geistliche Lampe brennen kann. Und wer dieses Öl nicht hat, der muss es sich besorgen. Denn ohne Öl dürfen wir dem Bräutigam nicht begegnen. Können wir nicht. Schaut mal, wir lesen mal hier in Matthäus 25 die Verse 8 und 9. Da heißt es so: Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, damit es nicht für uns und euch nicht ausreiche, geht aber hin zu den Krämern und kauft für euch selbst. Also, brennende Lampen waren im Orient ein Zeichen der Freude, ein Willkommensgruß für den Bräutigam. Und es war eine Schande, dem Bräutigam mit einer verlöschenden Lampe zu begegnen. Das durfte man sich nicht leisten. Das konnte man sich nicht leisten. Sieht man auch daran, dass die Törichten dann doch losgingen, um zu kaufen. Sie konnten nicht mit einer verlöschenden Lampe dem Bräutigam begegnen. Also das Öl war wichtig und notwendig. Und wenn das so wichtig ist, so notwendig, müssen wir uns doch fragen, was hat das Öl denn für eine Bedeutung im geistlichen Leben? Was symbolisiert es denn? Die Lampe, die lässt sich recht schnell symbolisieren. Und da herrscht auch eigentlich unter den Auslegern so weitgehend Einigkeit, die stellt unser Bekenntnis zu Jesus dar. Die Lampe an sich ist das Bekenntnis. Aber das Bekenntnis allein reicht nicht. Wir brauchen Öl da drin. Die Lampe muss brennen. Was ist das Öl? Es gibt viele Auslegungen. und viele Meinungen darüber. Und man ist sich nicht so richtig einig. Die einen sagen, es symbolisiert die Liebe. Ohne die Liebe können wir nicht leuchten, können wir Gott auch nicht begegnen. Wenn uns die Liebe zu Gott und zu Menschen fehlt, können wir nicht bestehen. Die anderen sagen, es ist die Heiligung. Es ist die völlige Weihe Gott gegenüber. Ohne das können wir auch nicht auf Dauer Gott erfolgreich dienen, sage ich mal so. Für die anderen ist das Öl ein Gleichnis oder ein Symbol für den Heiligen Geist. Auch da finden wir Anhaltspunkte in der Schrift. Und ich glaube, dass all das auch nicht verkehrt ist. Und vielleicht ist das Öl die Gesamtheit des Ganzen. Man kann das Öl aber auch anders darstellen. Und zwar kann man das in zwei große Kategorien aufteilen. Die erste Kategorie ist die, dass das Öl all das symbolisieren muss, was sich verbraucht und einer ständigen Erneuerung bedarf. Geht ihr damit? Das Öl bei den Jungfrauen hat sich verbraucht. Und deswegen nahmen die Klugen das Öl mit, um es nachzufüllen. Es verbraucht sich und bedarf einer Erneuerung. Was sind es für Dinge im Christenleben, die sich verbrauchen, die einer Erneuerung bedürfen, die man immer wieder tun muss? Ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht und ich denke, dass jeder von euch da weiterdenken kann. Aber ich habe gedacht zum Beispiel an das Gebet. An das Gebet. Hier genügt keine einmalige Sache, das muss man schon immer wieder tun. Man muss immer wieder, wie man ein- und ausatmet, immer wieder, so muss man immer wieder beten, um mit Gott in Kontakt zu bleiben, um im Gespräch mit Gott zu bleiben, um diese Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und darauf weist uns die Schrift auch immer wieder hin. Jesus sagt, wachet und betet. Paulus sagt, haltet an am Gebet und so weiter. Wir kennen all diese Schriftstellen, ja? Gebet, immer wieder aufs Neue. Komme zum Herrn, denn das Gebet bringt die Verbindung zu Gott. Es öffnet gewissermaßen den Himmel und unsere Seele für Gott. Und so, dass wir Gemeinschaft haben dürfen. Wir haben gesungen, eingangs in dem Lied, nimm Zeit dir zur Andacht und Ruhe zum Gebet. Wir brauchen das, diese Zeit, Andacht zu machen, diese Ruhe im Gebet, um all unsere Sorgen Gott darzulegen, unsere Freuden, unsere Dankbarkeit, unsere Anbetung, unsere Fürbitte. Gebet, immer wieder aufs Neue. Wir müssen es nachfüllen, dass es uns nicht ausgeht. Ich glaube, ohne Gebet verlöscht unsere Lampe. Sie verlöscht. Wir brauchen das Gebet immer wieder. Was brauchen wir noch immer wieder? Das tägliche Hören auf den Willen Gottes. Das tägliche Hören, was will Gott eigentlich von mir? Was erwartet er von mir? Wo will er mich haben? Diese Gemeinschaft mit Gott durch sein Wort, die man jeden Tag essen und trinken muss, so auch dieses. Täglich wollen wir hören, was er uns zu sagen hat. Täglich wollen wir zu seinen Füßen sitzen, wollen die Lampe immer wieder mit seinem Worte füllen, damit sie brennen kann. Das tägliche Hören auf den Willen Gottes und das Lernen von ihm, weil wir alle nicht ausgelernt haben und wir alle das brauchen. Was verbraucht sich noch? Was bedarf einer immer wiederkehrenden Erneuerung. Ich habe da auch an die Gemeinschaft der Gläubigen gedacht, an unsere Gemeinschaft miteinander, an die Gemeinschaft in den Gottesdiensten, an die Gemeinschaft, die wir privat untereinander pflegen und auch dort uns über geistliche Themen unterhalten, unser geistliches Leben vertiefen, uns unsere Erfahrungen austauschen, die Gemeinschaft der Gläubigen. Jesus selber sagt von dieser Gemeinschaft, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da werde ich mitten unter ihnen sein. Ja, er hat verheißen, wenn ihr es immer wieder tut, ich will mit euch sein. Ich will euch darin begleiten, ich will euch segnen. Aber das muss man auch immer wieder tun. Wir lesen, verlasset eure Versammlungen nicht. Und an anderer Stelle sagt Paulus, ist unter euch Gemeinschaft, dann erfüllt meine Freude und macht noch dieses und jenes. Aber diese Gemeinschaft ist die Grundlage dafür. Wir brauchen das immer wieder nachfüllen, immer wieder pflegen. Und noch an etwas habe ich gedacht. An die Neufüllungen mit dem Heiligen Geist. Ihr wisst, was ich meine. Und ich möchte hier nicht missverstanden werden. Die Heiligung ist etwas, was wir erlangen, indem wir uns Gott weihen und vollkommen ihm übergeben. Und er uns mit seinem Geist erfüllt. Diese Neufüllungen mit dem Heiligen Geist haben auch die Apostel immer wieder erlebt zu besonderen Zeiten und Situationen. Wir lesen in der Apostelgeschichte immer wieder, und sie wurden voll des Heiligen Geistes nach Pfingsten, als sie zusammenkamen, als sie gebetet haben, als sie in besonderen Situationen waren, da lesen wir, sie wurden wieder voll des Heiligen Geistes. Und das heißt nicht, dass sie die Beziehung zu Gott in der Zwischenzeit verloren hatten, sondern dass Gott sie ganz besonders mit dem Heiligen Geist wieder erfüllt hat. Und ich glaube, das brauchen wir auch in unserem Alltag. Denn was verbraucht sich in unserem Alltag? Unsere Kraft verbraucht sich auch. Und wir brauchen diese Neufüllungen mit der Kraft des Heiligen Geistes immer wieder, um vor Gott zu bestehen, um ein reines Leben zu führen, um mit Gott dieses Leben auf Dauer zu führen. Wenn wir es selber versuchen, werden wir abgleiten. Wir brauchen immer wieder diese Füllung durch den Heiligen Geist. Denn Gott will uns stärken. Er will uns mit sich erfüllen. Er will uns wirklich nahe sein. Er will uns immer wieder gegenwärtig werden. Aber dafür braucht er unsere Zustimmung. Wisst ihr, der Heilige Geist, wir lesen von ihm auch, wir sollen ihn nicht dämpfen. Und er drängt sich niemandem auf. Ich habe mal so ein Beispiel gelesen, da erzählt einer von der Eröffnung einer Ausstellung in England durch die englische Königin. Und als alles soweit war, erklärte die Königin die Ausstellung für eröffnet und machte dann einen Rundgang durch die verschiedenen Stände. Und dabei, auf diesem Rundgang, kam sie zu einem Aussteller, der in seinem Stuhl saß und dort fest eingeschlafen war. Und dann schreibt der Schreiber, es gab so einen peinlichen Moment, dann jeder guckte, wie wird die Königin jetzt darauf reagieren. Hier kommt die Königin vorbei und der schläft. Und was machte sie? Sie hielt einen Moment an und ging dann mit einem Lächeln weiter. Denn königliche Würde drängt sich niemandem auf. So ähnlich ist es doch auch mit dem Heiligen Geist. feinfühlend tritt er ein, wenn wir ihn einladen, und drängt sich uns aber nicht auf. Wir können ihn dämpfen, wir können ihn verletzen, aber wenn wir ihn einladen, immer und immer wieder, dann will er in uns die Frucht des Heiligen Geistes wirken. Dann will er uns Christus ähnlich machen. Dann will er uns weiterbringen. Dann will er uns mit seiner Kraft erfüllen, damit unsere Lampe im Alltag nicht verlöscht, sondern immer brennen kann. Wir brauchen den Heiligen Geist. Das ist der eine Bereich. Öl ist all das, was sich verbraucht und ständiger Erneuerung bedarf. Und der zweite Bereich, in den man Öl einteilen kann, man kann sagen, Öl ist das, was die Welt hell macht, was etwas zum Leuchten bringt, der Brennstoff. Durch das Öl kann die Lampe brennen und Licht geben. Und Jesus sagt, lasset euer Licht leuchten vor den Leuten. Und hat auch gesagt, wie? Natürlich hat er. Er sagt gleich im Anschluss, dass sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, wie denn, dass sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel dadurch preisen. Durch die guten Werke lassen wir das Licht leuchten. Das ist das Mittel, zu leuchten. Und hier kommen wir wieder zurück zur Liebe. Je mehr unser Herz mit Gottes Liebe erfüllt ist, desto mehr werden wir uns um unsere Nächsten kümmern. Desto mehr werden sie uns am Herzen liegen, desto mehr werden wir Gutes tun, desto mehr werden wir leuchten. Jemand gebrauchte einmal den Ausdruck Leuchtturmchristen. Es gibt die Leuchtturmchristen. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, vorbildlich, ein Leuchtturm. Wir gebrauchen das normalerweise wirklich als etwas Positives. Aber in dem Fall meinte er, das sind die Glieder der Gemeinde, die eine weit gespannte Tätigkeit entfalten und ihr Licht in die Ferne senden. Aber am Fuß des Leuchtturms ist es kalt und dunkel. Kann das passieren? Das kann passieren, dass wir uns um alle kümmern, nur nicht um unsere Nächsten. Jesus verglich das Licht mit einer Kerze und sagte, man stellt sie auf einen Leuchter, damit sie leuchte denen, die in der Nähe sind. Und wisst ihr, ich glaube, das ist elementar, dass unser Licht, unser Leuchten tatsächlich unsere Nächsten betrifft, als allererstes, dass wir in der Familie leuchten, dass dort unsere Liebe zu spüren ist, dass auf unseren Arbeitsplätzen unsere Liebe zu spüren ist, unser Licht zu sehen ist durch die guten Werke, dass in der Gemeinde zwischen Bruder und Schwester, wo unsere Nächsten sind, unsere Liebe, unser Licht, unsere guten Werke leuchten. Unser Bekenntnis, unser Zeugnis, unser Wandel mit Gott, unsere guten Werke sind ständig gefordert. Deswegen leuchte da, wo Gott dich hingestellt hat. Öl ist das, was sich verbraucht und ständiger Erneuerung bedarf. Und Öl ist auch das, was leuchtet in dieser Welt. Und die Frage ist, hast du genug von diesem Öl? Oder befindet sich vielleicht manch einer auch in so einer Ölkrise, wo das Öl, wo die Lampe zu verlöschen droht? Wisst ihr, der Feind, der Teufel, ist ja stets bemüht, uns in eine Ölkrise hineinzuführen. Er ist stets bemüht, den Ölpreis hochzutreiben, künstlich hochzutreiben und uns das so teuer darzustellen, als ob wir das, uns das überhaupt nicht leisten könnten. Und dann sagen wir, ja, das ist so schwierig und das kann ich mir nicht leisten, das erreiche ich nicht und jenes, weil der Feind uns dahin führt. Aber die Ölkrise, sie hat ja gravierende Folgen, wir haben es davon gelesen. Und nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch im geistlichen Leben. Wisst ihr, Jesus zeigt uns den Ernst der Ölkrise. In den letzten Versen dieses Gleichnisses, da kommen sie zurück und sagen, klopfen an, Herr, Herr, tu uns auf. Und er sagt ihnen, ich kenne euch nicht. Das ist der ganze Ernst der Ölkrise. Ich kenne euch nicht. Wenn wir nicht genug Öl haben, wenn unsere Lampe verlöscht, dann sind wir nicht bereit. Das mangelnde Öl kann uns unsere Seligkeit kosten. Jemand hat es so beschrieben, es geht hierbei in der Tat nicht um nette christliche Dinge, die man auch tun könnte, sondern hier entscheidet sich ewiger Tod und ewiges Leben. Und so ist es doch. So ist es. Viele, die sich Christen nennen, nehmen diese ernsten Dinge auf die leichte Schulter. Und wisst ihr, das ist heutzutage so modern. Das ist so modern, alles so, ja, es ist alles so auf die leichte Schulter. Wir kommen alle in den Himmel irgendwie, ja, wir schlittern da alle so rein. Das ist alles so dieses Lockere, dieses Einfache, dieses kein Problem. Aber wisst ihr, warum waren denn die Törichten eigentlich töricht? Weil sie nicht so intelligent waren? Weil sie dumm waren? Nein, nicht weil sie dumm waren oder unintelligent, sondern weil sie es zu locker genommen haben, zu einfach genommen haben, auf die leichte Schulter gepackt haben und an das Öl nicht gedacht haben, das mitzunehmen ist. Nur deswegen und nicht, weil sie irgendwie hinten geblieben sind mit ihrer Intelligenz. Auf keinen Fall. Und ich glaube, so wird es vielen, vielen Menschen gehen. Die gehen gar nicht darum verloren, weil sie an Gott nicht glaubten oder an Jesus oder weil sie so viele und große Sünden getan haben, sondern sehr viele werden verloren gehen, weil sie es zu leicht genommen haben. Und das Urteil wird heißen, du bist zu leicht erfunden. Oh, ich glaube, Jesus möchte uns das so klar machen, wie ernst und wie wichtig es ist, wenn du feststellst, dass in deinem Leben das Öl zur Mangelware wird, dass es ausgeht, dass es kriselt, dass deine Beziehung zu Gott nicht mehr intakt ist, dass irgendetwas fehlt, dass du dann aufwachst und sagst, nein, das kann so nicht weitergehen, stopp, hier ist Schluss. Und wisst ihr, das Wunderbare ist, es gibt einen Weg aus der Ölkrise heraus. Es gibt diesen Weg. Und das zeigt uns auch unser Gleichnis. Denn die Klugen, die sagen dann in Vers 9, wisst ihr was, damit es euch nicht fehlt und uns nicht fehlt, geht hin und kauft euch Öl. Und sie gingen hin und sie kauften Öl. Nur, es war zu spät. Es war zu spät. Aber weißt du was? Heute ist es noch nicht zu spät. Und wir dürfen hingehen und wir dürfen kaufen Öl. Und wir dürfen es in Anspruch nehmen. Gott ladet jeden Einzelnen ein. Dieser Vers, der ist mir so teuer, so wertvoll in Jesaja Kapitel 55. Ich möchte den mal lesen. Den ersten Vers, wie Gott hier im Alten Testament es schon klar macht, wie er uns gegenüber steht. Jesaja 55, Vers 1, Da heißt es, wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommet her zum Wasser. Und die ihr nicht Geld habt, kommet her, kaufet und esset. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst beides, Wein und Milch. Hier ist Wein und Milch, aber auch Symbole für das Heil in Christus. Für das, was wir brauchen und was wir bei Gott holen können. Und er sagt, kommt her und kauft, nicht besonders günstig, nicht zu einem Sonderangebot. Nur heute, wunderbar, kommt her und kauft, besonders günstig. Nein, kommt her, kauft, bedient euch vollkommen frei und umsonst. Weil es genug gibt bei mir, genug für jeden Einzelnen von euch. Kommt her und kauft. Und das Tragische ist, dass so viele es ablehnen. Dieses Geschenk, das Gott uns umsonst anbietet. Es geht so vielen. Es ist so wie bei der einen Geschichte, da war jemand mit einer Familie unterwegs in Bayern auf der Landesgartenschau. Und kurz vor dem Ausgang steht da plötzlich ein Junge vor ihm und streckt ihm eine rote Rose entgegen. Und sagt dann, darf ich Ihnen diese Rose schenken? Sie kostet nichts. Dann sagt der Mann, ja natürlich, vielen Dank und das ist wirklich sehr nett. Ich nehme die Rose sehr gerne. Und dann sitzt so etwas abseits auf der Bank die Mutter des kleinen Jungen und sagt, jetzt freut er sich aber, weil er hat diese Rose schon so vielen Leuten angeboten und alle haben abgelehnt. Geht es Gott nicht auch so? Mit dir vielleicht? Er steht da, er streckt aus, er ruft zu, kommt her, nimmt, kauft umsonst, frei. Es ist alles hergestellt für dich, für deine Seligkeit, für dein Heil. Du darfst dich eindecken. Ordne dein Leben mit Gott. Bringe alle deine Verfehlungen, deine Missgeschicke, vielleicht deine Gleichgültigkeit, Oberflächlichkeit, deine Versäumnisse. Bringe das alles zu Gott und lass deine Glaubenslampe mit neuem, frischen, wohlriechenden Öl füllen. Und dass du wieder leuchten kannst, bitte ihn dich zu erfüllen mit seinem Geist, mit seiner Nähe, mit seiner Gegenwart, mit seinem Heil. Und ich wünsche, dass wir einfach zu den klugen Jungfrauen gehören, dass wir dafür sorgen, dass Öl in unseren Gefäßen sind, dass wir nicht vergessen, es immer wieder nachzufüllen und dass die Lampe beständig durchgehend brennen kann. Und wenn der Bräutigam kommt, dass wir mit Freuden begegnen. Wisst ihr, was Paulus sagt an die Thessalonicher? Er erzählt ihnen davon, wie der Herr einmal kommen wird, wie er kommen wird und die Seinen zu sich holen. Und er sagt dann, so tröstet euch untereinander mit diesen Worten. Ich habe Angst, dass wir uns damit nicht trösten, sondern wir beginnen zu schaudern, wenn der Herr jetzt kommt. Bin ich dann wirklich bereit? Paulus sagt, es ist eine Freude. Wir stehen mit den Lampen, wir leuchten in dieser Welt und wir freuen uns darauf, wenn der Bräutigam kommt, seine Gemeinde abzuholen. Ich wünsche das einem jeden von uns. Amen.